Landmensch.
Lebenswerte Räume.
Reinhören.
Heute haben wir einen Gast im Studio, der kommt aus dem Iran, spricht Farsi, Saber, das heißt übrigens Geduld auf Deutsch übersetzt, Saber. Toll, dass du da bist, Saber. Kannst du dich den Hörerinnen und Hörern einmal auf Farsi vorstellen und dann auf Deutsch übersetzen?
Jawohl, jawohl. Salam, arz adab und ehtiram, Saberam aus Teheran. Hallo, ich heiße Saber, ich komme aus Teheran. Genau, da bin ich jetzt bei euch.
Ja, klasse. Aus der Hauptstadt bist du gekommen. Wie alt warst du, als du den Iran verlassen hast?
Ich glaube 26 und halb.
Klar. Okay, okay. Das heißt, du bist die ganze Zeit unter dem Ayatollah-Regime sozusagen in Teheran zur Schule gegangen. Wie war das?
Genau,
Erzähl mal, wie war das, dein erster Schultag? Oder wie kann man sich das vorstellen in einem Regime, was sehr religiös bestimmt ist und vermutlich auch die Schule prägt, als junger Mensch zu leben und da zur Schule zu gehen? Versuch uns mal ein Bild zu geben.
Ja, sehr interessante Frage auf jeden Fall. Also, als ich geboren bin, war 10 Jahre nach Revolution erstmal. Also, das war schon diese Form von der Gesellschaft islamisch geworden. Alle Leute kannten sich mit den Regeln und ich war auch klein, ne, geboren erstmal in erste 3-4 Jahre. Man versteht nichts natürlich. Um erstmal zu verstehen, so ein Verständnis mit Umgebung zu haben, mit Menschen, man kommt erstmal auf 4, 5. Und dann erster Schultag. Ja, war voll cool auf jeden Fall. Was ungewöhnlich ist auch mit, zumindest also auch in Deutschland, wenn wir vergleichen, dass die Kinder von der Geschlecht getrennt waren. Es ist schon ein bisschen ungewöhnlich erstmal, was klingt. Aber genau, wir waren in einer Schule. Also morgens immer die Jungs und immer Nachmittag Mädchens und nächste Woche umgekehrt. Okay. Sozusagen. Wir sollten auch Nachmittag gehen und Mädels erstmal morgens gehen. Wir waren aber getrennt in Gang. Und das war erstmal so schade, natürlich, so in einem Kurs, dass die Geschlechter getrennt sind, ändert sich komplett, ne? Die Einstellung komplett ändert sich. Und diese Distanz zwischen den Menschen tatsächlich auch für mich als ein Jung spielt eine große Rolle, definitiv. Ich würde gerne auch mit anderen Geschlechtern, mit Mädels auch, ne, zusammen sein, Zeit verbringen. Aber die Möglichkeit war sehr selten natürlich. Also ab Kindheit, was fehlt. Und deswegen, ich glaube, das spielt eine große Rolle für diejenigen, die jung sind gerade und aus solche islamische Länder kommen. Sie haben auch Probleme vielleicht auch mit in der Gesellschaft, mit Menschen. Weil sie ab Kindheit leider die Möglichkeit nicht hatten, mit Frauen so viel Zeit verbringen. Weißt du, deswegen, sie fühlen sich auch vielleicht nicht so wohl. Also bei mir war aber anders, genau, das durch die Zeit hat sich geändert, ne? Also ab Kindheit erstmal Grundschule und dann nochmal aufgebaut. Genau, ich war mehr in der Gesellschaft natürlich.
Hattest du zu Hause in Teheran die Möglichkeit, hast du Schwestern gehabt oder Cousinen oder so, mit denen du ganz normal umgehen konntest?
Jawohl, auf jeden Fall, definitiv. Also wir haben große Familie, 3 Kinder erstmal. Ich habe Geschwister, eine Schwester, größer als ich, 5 Jahre. Mein Bruder ist auch 3 Jahre älter als ich. Und in der Familie natürlich viele Cousine, ne? Wir waren ziemlich viel auch zusammen. Also wir hatten auch irgendwelche Tabuthema, definitiv, also im Iran ist nicht voll streng, mega streng, aber schon einigermaßen ist auch so ähnlich. Aber als Kind, also ich kann schon erinnern, als ich 12, 13 Jahre alt war, so eine Erinnerung von mir, als ich auch so 13, 14 Jahre alt war und meine Freundin manchmal telefonieren zusammen, ne? Wir sollten auch telefonieren eher. Und wenn sie uns auch anruft und als Beispiel mein Vater antwortet, sie hat einfach gesagt, ja, kann ich auch mit Saber telefonieren? Und mein Vater sagt ja, hey Saber, ist der Kumpel von dir. Das hat er auch weitergegeben, obwohl genau, er behauptet hatte, dass ein Junge ist dahinter und nicht ein Mädchen, damit meine Mutter auch nichts sagt. Dann einfach Telefon, ja, ist einmal blinken. Ja, so ein bisschen solche Beziehungen mit Vater zu haben, oder zusammen Alkohol trinken, Beispiel. Es ist nicht so gewöhnlich auch in einem islamischen Land. Aber genau, bei mir war möglich, weil mein Vater gerne hat immer Wein zu Hause, immer Whisky zu Hause. Also okay. Wir hatten alkoholische Getränke zumindest.
Was hat er beruflich gemacht, dein Vater?
Mein Vater? Ja. Mein Vater als jung war Goldschmieder, Schmieder sagt man.
Goldschmied.
Goldschmied, genau, mhm. Goldschmied. Als ich jung war, hat er auch angefangen mit LKW zu arbeiten.
Okay.
Genau, weil sein Geschäftspartner war weg, sie hatten wenig Geld, genau, und sie hatten so viele Probleme auch mit im Geschäft so weiter. Genau, sie haben aufgehört mit Goldschmied und dann mein Vater hat ein neues Job irgendwie auch angefangen. Mit
also es war keine so traditionell islamische Familie, sondern eine modernere, tolerantere Familie, wo Wein und Whisky denkbar war.
Ja, das, war. Ich kann sagen, also guck mal, Iran ist erstmal eine große Fläche, ist fünfmal größer als Deutschland. 1,6 Millionen Quadratkilometer. Also und Teheran ist auch eine Stadt, Hauptstadt von Iran und 15 Millionen Menschen wohnen in dieser Stadt. Und ich komme auch aus Teheran. Und Teheran ist schon, die Menschen, die in Teheran sind, schon, sie haben sich auch integriert oder adoptiert auch mit der Welt irgendwie. Ne? Ja. Nach der Revolution, sie haben noch aufgebaut, ne? So viele westliche Regeln kommt auch im Iran. Damals gab auch im Iran natürlich nicht so viele alkoholische Getränke, sie hatten auch Wein, ne? Mhm. Selbstgemachte. Mhm. Und dann fängt an auch nach 40er, 50er, ne? Durch Beziehung mit anderen Ländern, mit USA, mit europäischen Ländern, dann kommt auch so viele alkoholische Getränke von Europa und die Leute haben das gelernt, ne? So in Kneipe zu gehen, trinken, dann kommt so eine Ebene, diese moralische Geschichte, dass wie viel man trinken muss, wie viel man trinken darf. Und wenn man trinkt, darf man auch Auto fahren, weißt du was, was nach dem passiert. Und diese Kleinigkeit waren die Gründe, damit so eine Revolution zu erleben im Iran. Weißt du, so viele Leute, weil sie konnten das nicht schaffen. Ne, so viel, wie sagt man, unmoralisch, sage ich mal erstmal. Ja. Unmoralische also, Sache, was passiert durch die jungen Leute.
Reza Shah Pahlavi war genau. Ja der Iran sehr nach den USA ausgerichtet. Ne? Es war sehr westliches Orientierung, ne?
Genau.
Westliches Leben. Und das haben die als unmoralisch empfunden. Und dann ist Ayatollah Khomeini 1978
Einige, definitiv. Weil im Teheran, so wie gesagt, so großer Teil von der Gesellschaft kommt in Teheran. Und kleiner Teil ist auch immer noch in der kleinen Städte und die sind 80%, sage ich mal, nicht 100%, aber 80% sind definitiv gegen alles, was gegen Islam ist tatsächlich. Also sie glauben an Islam und sie mögen das. Sie haben schon auch umgegangen oder sie können das umgehen mit solchen Regeln. Sie können nicht etwas außer dem akzeptieren. Aber für diejenigen, die komplett anders wie andere Pädagogiksysteme erlebt hatten, weil, also etwas Beispiel, sage ich mal, ganz neu, ich wusste das bis letzte Woche nicht, ich habe einen Kumpel, kommt aus Khuzestan, ist eine Stadt ganz im Süden im Iran, ganz im Süden, ist in der Nähe von Irak, genau, ist an der Grenze. Und der meinte, wir hatten in unserer Schule kein Englisch gelernt, weil es ist nicht erlaubt. Es ist nicht erlaubt.
Aber ihr in Teheran, ja, in zu Teheran deiner Schulzeit, habt ihr Englisch gelernt. Erzähl uns von deiner Schulzeit, Saber.
Gerne. Von Grundschule war auf jeden Fall nicht sehr interessant. Ne? Alles war beschränkt. Erstmal Grundschule, dann Mittelschule und dann waren wir im Gymnasium. Genau, dann in technische Schule war ich auch. Was voll besonders finde, wir waren immer noch getrennt, leider. Genau, Frauen, Männer getrennt natürlich. Und voll Besonderes für mich. Von welchem Teil soll ich erzählen? Genau, was voll Besonderes ist. Religion, sage ich mal erstmal. Also, wir hatten auch Religionskurs. Und wir haben immer nachgedacht, irgendwelche Frage zu formulieren, damit unser Lehrer nicht die Frage beantworten kann. Das war irgendwie so eine Herausforderung für uns. Immer eine Frage zu finden, das so richtig schwierig klingt.
Sag mal ein Beispiel.
Ja, die Leute, Beispiel, die Muslimen müssen bei Ramadan, sie dürfen nichts essen. Mhm. Und sie müssen nicht nur nichts essen, sondern sie müssen auch nicht schlimme Sachen, also Schimpfwörter hören oder selber sagen. Also es geht nicht nur um Essen, sondern auch die Kleinigkeiten, andere Dinge, die man nichts hören muss, ne, Schimpfwörter oder selber sagen oder was fällt noch?
Nee, sag mal jetzt ein Beispiel, was ihr den Religionslehrer gefragt habt. Als schwierige Frage, von der ihr gedacht habt, dass er sie nicht beantworten kann.
Beispiel. Im Islam gibt es drei bestimmte Zeiten, die man beten muss. Einmal ist vor Sonnenaufgang, einmal ist Mittag und einmal Sonnenuntergang.
Ich dachte, es sind fünf.
Also bei Schie ist anders.
Bei okay, Schie und bei Sunni. Schiiten sind es nur drei.
Genau, im Iran ist nur dreimal.
Okay.
Genau, deswegen ist es ein bisschen lokalisiert. Bei Schie ist ein bisschen lokalisiert.
Fünf Gebete.
Wenn ich auch Schie und Sunni irgendwie okay. vergleiche, ist es so wie katholische Kirche und evangelische ja. Kirche. Evangelische ja. ist ein bisschen lokalisiert. Im Islam ist auch genau. Vor Schie ja. ist ein bisschen lokalisiert. Deswegen dreimal. Und ja, vor Sonnenaufgang, man muss einmal beten. Und dann nichts essen, also nichts Schlimmes machen, kein Schimpfwort und bla 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 bla, bis Sonnenuntergang. Und dann kannst du anfangen zu essen, genau, nochmal beten natürlich und dann mit trinken und so weiter. Ja, so eine Frage, was ich auch erinnern kann, was ich gestellt hatte. Also, wenn wir schlafen, als junger Mann, Körper braucht Sex, natürlich, ist auch ein Teil von Körper. Wir haben auch Sperm in unserem Körper, das muss raus irgendwie. Das muss irgendwann raus. Und wenn man das nicht macht, das kommt von sich selbst irgendwann. Ne, im Schlaf. Ich weiß nicht, wie das heißt im Deutsch, wie sagt ihr? Es gibt so diese Aktion, was rauskommt, also wirklich, das ist schon wichtig. Genau, diese Aktion, wenn Sperm ganz spontan rauskommt, wenn wir auf dem Bett legen. Und die Frage war, wie wäre, wenn im Ramadan wir gehen zum Essen, ne, bevor Sonnenaufgang, zum Essen gehen und beten, alles gut, ich bin jetzt Ramadan, ne, fest, ich kann nichts essen, alles gut läuft und ich gehe ins Bett und diese Aktion passiert, weißt du?
Aber es ist nach Sonnenuntergang.
Genau, genau. Wenn dieser Sperm rauskommt von dem Körper, also ist so wie Sexaktion. Wenn das vor Körper passiert, das heißt, genau, es ist nicht akzeptabel.
Und was hat der Religionslehrer damit, ja. dann gesagt?
Geh raus.
Okay.
Ja, mein Lehrer meinte, direkt geh raus. Weil die Frage ist, er hatte ja auch keine Antwort davor. Und ich war die ganze Zeit draußen, genau, mit anderen Schülern Fußball gespielt. Ja, aber besser als diese langweilige Geschichte, die man im Kurs setzen hat. Damals war meine Meinung, damals war so. Als ich groß geworden bin, hat sich komplett auf jeden Fall geändert. Also mehr Respekt auf definitiv und nicht kritisieren so viel, sondern ein bisschen denkmal, ich denke nicht mehr.
Was wolltest du werden beruflich zu der Zeit, als du hattest gesagt, du warst auf dem Gymnasium und dann auf einer technischen
Schule. Genau, technische Schule. Also
was war das für eine technische Schule?
Ich habe Metallurgie studiert, technische Schule.
Metallurgie, also der Umgang mit Metallen. Also dein Vater war Goldschmied und dein Studium war Metallurgie.
Genau.
Also so die Unterscheidungsfähigkeit der Metalle und die Eigenschaften der Metalle.
Genau. Hat was auch was wir tun, definitiv. Also was für mich auch interessant war, die Elemente war definitiv sehr interessant für mich. Wir hatten auch als Kind, für uns war sehr interessant, definitiv. Und wir hatten auch Angst von Lehrer, der extra, weil als ich Kind war, als ich 13, 14 war, ich glaube, damals war immer noch erlaubt im Iran Schlägerei. Die konnten uns schlagen, die Lehrer. Also klingt ein bisschen hart, aber ja, damals war schon erlaubt. Also als ich 13, 14 war, dann war verboten. Wegen dieser Angst, ich konnte damals unser Geschichtebuch auswendig, komplett. Ein Buch konnte ich auswendig. Am Anfang bis Ende.
Das auswendig Buch über konnte ich. Persische Geschichte.
Genau. Weil ich nur Angst hatte von Lehrer, weißt du.
Ja.
So hat das funktioniert. Genau, so ein bisschen komisch klingt. Definitiv. Und von Tabelle war auch eine von denen. Tabelle von Mandeljow, von Wladimir Pandaljov, glaube ich. Ja, genau. Von dieser Tabelle von Elementen.
Mhm.
Tabelle. Genau, das konnte ich auch auswendig. Genau, das war interessant für mich. Die Elementen, die Unterschiedlichkeiten zwischen Gewicht, ne, Dichte, die Elementen haben, Metalle, die so wie so Aluminium ist leichter als Metall. Was ist der Unterschied? So viele andere Elemente auch, die Kupfer Beispiel, ne, Gold auch.
Was war
Silber.
Dein Berufsideal? Also warum wolltest du Metallurgie studieren? Was wolltest du im Iran beruflich werden?
Genau, also damals als Kind, man ist sowieso orientierungslos, ne? Weil ich auch mein Fach auch so nochmal geändert. Also wie vor 20 oder 25, wir wollen etwas machen, aber wir wissen nicht genau wieso. Am meisten. Und für mich war auch genauso. Und damals, ich hatte nicht so viele Ausfälle leider. Also in unserer Umgebung, was wir erreichen konnten, war 8 Fächer. Und damals Metallurgie war attraktiver für mich.
Also was konnte man mit dem Studium, mit dem abgeschlossenen Studium der Metallurgie im Iran machen? Was für eine Arbeit wäre das gewesen?
Also du kannst definitiv verschieden, du kannst auch selber eine Fabrik begründen. Das ist auch möglich, das kann man machen. Und wenn du auch gute Kontakte, auch Vitamin B hast, genug, dann kann man auch mit solche krasse Fabrik, staatliche Fabrik, Beispiel, so wie Iran National oder Iran Khodro sozusagen arbeiten. Iran Khodro ist etwa so wie VW hier in Deutschland. Iran Khodro. Khodro ist Auto und Iran Auto. Genau, sie produzieren auch Auto, heimliche Auto, also nur von Iran. Genau, Samant Beispiel, Pekan Samant, die sind nicht weltbekannt. Sie exportieren sogar auch Auto, aber nicht in alle Länder, natürlich nur manche arme Länder in unserer Umgebung, so wie Afghanistan, Irak.
Genau, wolltest du werden?
Das konnte ich damals visualisieren, dass ich auch schaffen kann, so eine Fabrik zu haben selber. Industriebereich. Aber genau, durch die Zeit hat alles sich geändert nochmal. Also, wenn ich auch tiefer nachgedacht habe, was die Menschen mit Industrie machen, mit der Natur, was mit Natur passiert. Wenn wir genau durch Industrialisierung nur an Geld denken und versuchen zu entwickeln und dann irgendwann war dieser Schwerpunkt oder so Meilenstein, dass ich nachgedacht hatte, nee, das ist nicht meine Richtung, ich bin in die falsche Richtung. Also ich will nicht so kaputt machen, um Geld zu kriegen.
Dann? Was?
Genau, ich habe meine Richtung geändert. Also ich hatte ein Kleidungsgeschäft auch.
In Teheran?
Genau, ich hatte ein Kleidungsgeschäft aufgemacht mit einem Kumpel von mir, Geschäftspartner. Wir haben zusammengearbeitet. Genau, war auch cool. Also war interessant, mit Menschen Kontakt zu haben, die soziale Arbeit, was mit verschiedenen Menschen man umgehen muss.
Was für Kleidung war das?
Männliche Kleidung.
Männerkleidung.
Männerkleidung, genau.
Was für Kunden hattet ihr?
Ganz verschiedene natürlich. Also ich hatte, ich glaube am Ende 2015, ich habe mein Land verlassen. Damals, ich hatte fest knapp 500 oder 600 feste Kunden. Mhm. Sie hatte Telefonnummer, ne, informiert immer, als ich neue Ware erhalte, immer. Und war cool. Also definitiv verschiedene Bereiche, ne? So von Handwerker, Arbeiter, die Leute in der Industrie tätig sind oder Stadt tätig sind, sogar auch verschiedene Jobs, so richtig reiche Leute bis zum richtig armen Leute. Das war richtig cool, also für mich sehr gute Herausforderung.
Konntest du im Iran das Studium abschließen, der Metallurgie?
Ja, war auch möglich, aber hart definitiv, also weil ich auch selber so viele Probleme hatte, auch Finanzierungsprobleme. Nee. Leider.
Und dann bist du 2015, nachdem du dieses Business hattest mit Männerkleidung verkaufen, irgendwann zu der Entscheidung gekommen, ich will den Iran verlassen.
Genau.
Was war das?
Ja, vorher hatte ich auch die Entscheidung getroffen. Das ist ja eine Entscheidung, die viele Junge treffen müssen, also nicht nur ich. Weil die Dinge, die vor uns passiert, so wie Beispiel, sage ich mal, so Peitsche, 70 Mal Peitsche auf Rücken bekommen, weil du Alkohol getrunken hast. Es ist unvorstellbar. Also das hat bei mir nichts passiert, hoffentlich, aber es konnte passieren.
Das weil ich immer Alkohol zu Hause hatte. Iranisches Recht. Jemand, der mit Alkohol erwischt worden ist,
genau,
konnte 70 Peitschenhiebe auf den Rücken nach islamischer Rechtsprechung bekommen. Das war eine reale Gefahr.
Genau, jawohl, das ist schon regelt, genau. Ja, du kannst das kaufen. Ne, es gibt immer auch einen Weg hinter, dass man auch manchmal kaufen kann. Aber halt, es ist ganz normal, 70 Mal Peitsche. Und wenn du das zweimal oder dreimal wiederholst, sogar bis zum Tod.
Aber das Todesstrafe. Hast du nicht erlebt. Du hast es nie erlebt.
Kanntest
du jemanden, der das erlebt hat?
Ja, Kumpel von mir. Also auf jeden Fall. Ich hatte auch selber viel Alkohol zu Hause. Also richtig Glück gehabt. Richtig Glück gehabt, dass ich nicht von Polizei oder von dieser geheimlichen Moralpolizei erwischt wurde. Ich habe richtig Glück gehabt. Sonst war ich auch definitiv auch in Gefahr. Weil, und hat auf jeden Fall auch für Freunde von mir passiert. Ne? Sie hatten auch mir ihr Rücken gezeigt. Nach Peitsche, ist richtig, ja, tut richtig weh. Also sogar nur sehen. Ne? Es tut richtig weh.
Dann ist irgendwann für dich der Moment gewesen von jetzt verlasse ich das Land.
Jawohl, genau. Also ich hatte vorher auch das Land verlassen ein paar Mal. Das war nicht erst meine Erfahrung, Einreise Iran zu verlassen. Ich war vorher auch im Ausland.
Und wo?
Ich war in Türkei war ich schon und ich war in Malaysia war ich auch schon. Also ich wollte auch selber irgendwie entwickeln, meinen Geist entwickeln, meine Kenntnisse über die Welt auch entwickeln. Das wollte ich auch. Aber nicht nur mein Land verlassen, sondern nur woanders gehen und sehen, wie das aussieht, wie die Leute verhalten. Genau, wie ist die Kultur, wie die Leute sprechen, Kleinigkeiten, die wenige Leute überhaupt beobachten.
Und dann war es genau. 2015 soweit.
Und dann soweit, das Land zu verlassen und nie wieder zurückgehen. Und genau, das war,
das war der erste Schritt. Nach dem Verlassen bis über die iranisch-türkische Grenze?
Genau.
Und was waren die nächsten Schritte?
Genau, ich war in Istanbul und dann auch im Glickland. So eine Woche oder so, eine Woche, zwei Wochen unterwegs waren wir bis Wien und dann war ich auch kurz auch in Wien und dann gelandet auch hier in Deutschland, in Hamburg. Aha. Genau, hier gelandet.
Auf dem Landweg oder?
Ja, jawohl, Landweg.
Und was würdest du sagen, ist der entscheidende Punkt gewesen, wo für dich klar war, jetzt werde ich den Iran für immer verlassen. Kannst du das beschreiben, diesen Moment? Oder was war der ausschlaggebende Grund?
Ja,
der ausschlaggebende Moment.
Also wie gesagt, und sage ich auch nochmal, es ist nicht nur eine bestimmte Zeitpunkt, sondern Zeitraum. Aha. Dass man denkt, okay, das geht schief. Weißt du, ich habe manche Frage im Kopf, die keiner beantworten kann. Oder ich habe manche Frage, die überhaupt nicht stellen kann. Oder genau, ich habe manche Träume in meinem Kopf, die überhaupt nicht erreichen kann in Iran. Und dann immer kommt die Frage im Kopf, okay, wie ich es endlich auch meine Träume erreichen kann. Oder genau, mein Ziel erreichen kann. Und da kommt nochmal die Frage auf, was ist dein Ziel? Was willst du in deinem Leben überhaupt erreichen? Weil ganz normal ist so, erwachsen zu werden, einen Job zu kriegen, Geld zu verdienen und dann wahrscheinlich heiraten und Kind zu kriegen und dann geht das weiter. Also ist ganz ein normales Prozess sozusagen, aber ich war raus von diesem Prozess. Also komplett andere Einstellung irgendwie.
Was ist dein Ziel? Was möchtest du in deinem Leben erreichen?
Ein richtig, also Filmemacher werden, definitiv Filmemacher werden. Also richtig gute Filmproduktion. Nicht gegen etwas, sondern in eine Richtung. So wie, also wir hatten auch gestern mit meinem Arbeitskollege so ein Gespräch und am Ende, was ich gesagt habe, ich sagte, die Projekte, die was mit Kultur oder Umwelt zu tun haben, daran würde ich arbeiten. Mhm. Das ist mein Ding, genau, mhm. Das ist mein Ziel. Also Videografie, Filmmaking, alles, was mit Kultur und Umwelt zu tun hat. Also wir arbeiten jetzt auf Projekte, Bewegungskultur ist ein Projekt von uns und auch Naturkatastrophe ist auch ein Projekt von uns, was wir jetzt daran arbeiten. Genau. Ja, ich würde mein Leben, irgendwie meine Zeit investieren für solche Sachen. Ich arbeite jetzt seit 2-3 Jahren im Bereich Medien. Selbst entwickelt. Ich habe auch eine berufliche Weiterbildung bei Comcave College gemacht, nebenbei durchzulernen, bis B2, C1 auch gemacht. Ich habe mein Zertifikat immer noch nicht auf der Hand, aber genau, ich habe meine berufliche Weiterbildung gemacht, als Mediengestalter, bisschen gelernt, auch Erfahrung gesammelt, selber. Ich habe auch meine eigene Ausrüstung gekauft, so durch die Zeit immer so ein bisschen Geld sparen, Kleinigkeiten zu kaufen.
Gab es da ein Zertifikat als Mediengestalter am Ende?
Ja, ich habe Zeugnisse tatsächlich. Ich habe nicht so eine zweite oder dreijährige Ausbildung, sondern noch 5 Monate habe ich diese berufliche Weiterbildung gemacht und Arbeit mit Illustrator, Premiere Pro, After Effects, Maxon, 4D, solche Programme erlebt. Und ich arbeite auch aktuell jetzt mit Filmora. Und am Ende, was ich gemerkt hatte, ist komplett die ganze Geschichte für Filmemacher, für diejenigen, die Mediendesign machen, solche Sachen, ist kreativ zu sein. Hauptsache ist, kreativ zu sein. Du musst nicht so tausende Optionen im After Effects wissen. Du musst auch nicht jeder einzelne Knopf, was auf Kamera steht, wissen und definieren und was du machen musst. Was du machen musst, ist nur kreativ zu sein. Zu verstehen, was du machen willst. Und ich habe das verstanden, was ich machen will. Ich habe mein Ziel jetzt konkret Filme machen und ich mache das. Genau. Also ziemlich viel Inspiration bekommen, selber viel Motion, Transmission, sogar so viel Emotion, was da drinnen steckt.
Du hattest erzählt, von der Stimme von Stephen David Hawkins, Glimmer. Ne? Das genau. Ist eine Rede oder ein Talk, den er genau. über das Universum gehalten genau. hat, was Bestandteil des englischsprachigen Textes ist.
Genau, also es... Was die Verbindung mit Universum, was auch voll ich interessant finde, auch so als ein Typ von persischem Volk. Also wir haben viele Dichter gehabt, vor tausend Jahren viele Dichter gehabt. Und Dichter geht es eher um Philosophie und nicht Wissenschaft. Viele Leute akzeptieren für Wissenschaft und haben nichts mit Philosophie zu tun, weil Philosophie ist eher eine Illusion. Also ist unklar. Wissenschaft ist voll klar. Nee, so irgendwelche Informationen, was wir festlesen. Aber Philosophie ist, genau, ist Illusion irgendwie. Einseitig ist eher Illusion. Genau, und diese Illusion hat viel mit Universum zu tun. Also diese philosophische Texte, Gedichte, was wir von tausende Jahre haben immer noch, von irgendwelchen Dichter, so wie Ferdowsi, Hafez, Sa'di, die wenige Leute kennen von anderen Völkern. Genau, die sind für uns wertvoll, unfassbar wertvoll. Und deswegen, ich mag das, mich immer beschäftigen mit solchen Themen. Im Himmel schauen und sich selbst getrennt fühlen von Erde.
Zu Gast heute im Studio in der Medienwerkstatt ist Saber. Wie ist eigentlich dein Nachname? Ich kenne nur deinen Vornamen. Wie ist dein Nachname?
Ja, mein Nachname ist Latifi und Latifi wörtlich bedeutet zärtlich.
Dann haben beide Namen eine Bedeutung. Der Vorname bedeutet Geduld und der Nachname zärtlich. Also zärtliche Geduld oder geduldige Zärtlichkeit. Das ist auch nicht schlecht. Ne? Wenn man so einen Namen hat, dann hat man richtig auch eine Aufgabe bekommen fürs Leben. Hast du von dem ersten Wert Respekt und von deinem Leben erzählt? Und jetzt geht es um deinen zweiten Wert. Da hast du Verständnis. Auf diesem großen Bauzaunbanner, 3 Meter, was weiß ich, 40 oder so oder 70 mal 2 Meter. Und da steht als erstes Respekt und das hatten wir gerade schon. Und jetzt gibt es das Verständnis, was da steht. Und es steht auch auf Persisch da. Ne? Wie heißt Verständnis Persisch?
Fahmidan, Dark. Genau, Dark wäre ein Verständnis.
Man kann es dort lesen auf Deutsch und auf Persisch. Oh, und wie verstehst du dein Anliegen oder deine Verbindung zu Verständnis? Was umfasst das Verständnis?
Also Verständnis für etwas zu haben. Verständnis für, was auf Banner steht, ist Verständnis für die Unterschiedlichkeiten. Unterschiedlichkeiten, verschiedene Bereiche haben wir Unterschiedlichkeiten. Unsere Sprache, unser Aussehen, unsere Kultur, ne, unsere Religion, unsere Moral, unser Tabuthema. Es gibt Unterschiedlichkeiten, viele Unterschiedlichkeiten. Also unsere Vorstellung und andere Vorstellung, die sind Unterschied.
Du hast gerade was um den Hals hängen, was glaube ich irgendwas mit der zoroastrischen Religion zu tun hat. Das ist ja die urpersische Religion, also die vielleicht die Zauberflöte mal gehört haben. Ne? Also dieser Sarastro, der Kontrahent von der Königin der Nacht, der mit der tiefen Stimme, der Bass. Also der ist sozusagen der Vertreter der zoroastrischen Religion. Und Saber hatte vorhin erzählt, dass es eben Bauten sind, die noch älter als die Pyramiden sind. die Menschen, die der zoroastrischen Religion angehörten, in Persien, im heutigen Iran hinterlassen haben. Was ist das, was du da um den Hals hängen hast? Weil das ist bestimmt auch ein Ausdruck von Anderssein und Unterschiedlichkeit. Und da braucht es auch ein bestimmtes Verständnis dafür, für diese Religion, die ja nun nichts mit der islamischen Religion unbedingt zu tun hat, die jetzt in Persien ist. Was ist das, was da um deinen Hals hängt?
Ja, es ist sozusagen so ein Symbol, sozusagen ein Symbol für damalige Prophet Zoroastrian. Da sind von der beiden Seite so wie ein Vogel, hat zwei
Schwingen oder Flügel.
Flügel, genau. Das zeigt, wie offen man sein kann, man fliegen kann. Also ist eine Illusion tatsächlich einseitig, aber ist ein sozusagen nur ein Symbol. Es ist nicht wahr, es ist so ein Symbol. Und was ich verbinden kann, ist mit alles außerirdische Dinge, die gibt, sich verbinden mit Vogeln, weil du fliegen kannst. Genau, und wieso sage ich es außerirdisch? Weil das tatsächlich als ein Zeichen von Gott, was die Zoroastrier glauben, ist die Sonne, die Hitze von Sonne. Genau, und aufmerksam auf Sonne und Hitze und Feuer sind manche Elemente, Sand, Feuer und Wind sind drei respektvolle Elemente um uns herum. Und Feuer spielt große Rolle definitiv, Hitze von Sonne, Feuer, so als eine künstliche Sonnequelle, Lichtquelle. Ja, wenn wir davon ausgehen, dass jetzt nicht 2019, sondern 1000 BC, bevor Christ, und dann ist komplett anders. Damals gab nicht so viele Dinge, die wir jetzt um uns herum haben, die Gegenstände. Damals gab nur Feuer und die Leute, die etwas zum Essen brauchten. Die jagen, essen, schlafen, dann weiterleben. Also komplett andere Vorstellung von Art von Leben. Obwohl, kann sein, dass in diese antike Ruins, in dieser Ecke, sage ich auch nicht Iran, im Nahen Osten, kommen so viele komische Sachen raus manchmal, manche Schätze, die ziemlich alt und merkwürdig sind, so wie ein Brettespiel, das 5000 Jahre alt ist. Es ist schon ein bisschen merkwürdig. Von 5000 Jahren, es gab manche Menschen, die nicht die Jäger, sondern die Leute, die Spiel geschafft hatten, Brettspiel geschafft hatten. Also sie haben etwas erreicht damals. Ne? Ich weiß auch nicht, wie man diese Zivilisation von Menschen beschreiben kann. Aber definitiv am Anfang, sie haben nur etwas zum Essen gesucht. Und dann kommen auf einen Punkt zu sagen, okay, wir brauchen nebenbei ein Hobby und nicht nur Essen. Und dann kommt jetzt so ein Hobbyaufbau, Spiel aufbauen. Ich weiß nicht, was ist älteres Spiel in Europa, aber interessiere ich mich so ein bisschen auch.
Verständnis.
Verständnis,
das ist
genau,
der zweite Wert, der auf dem Banner zu finden ist. Verständnis für die Vielfältigkeit und die Andersartigkeit des Menschen gegenüber oder der Menschen insgesamt und auch der vielleicht der unterschiedlichen Religionsformen.
Ja, alles Mögliche. Man muss auch nicht alles immer mit Religion verbinden. Also mit Musik manchmal, sage ich mal. Traditionelle Musikinstrumente, ich höre das, ich habe das Gefühl, ne, ich höre das gerne, aber das kann auch sehr langweilig klingen.
Du hast noch eine Musik ausgesucht, die du vermutlich nicht langweilig findest.
Ja, genau, das kann auch ein gutes Beispiel sein. Der Typ Musiker spielt viel Geige und Geige ist auch ein sehr respektvolles Instrument, definitiv bei uns. Geige, man hört überall ziemlich viel, wir haben noch Straßenmusiker, die Geige spielen gerne. In dieser Musik, man hört ziemlich viel auch Geige.
Ist der Geiger, hat er den Namen Feridun?
Feridun, also er ist selber Musiker und Singer, aber ich glaube,
spielt nicht Geige.
Musik ist für jemand eine andere.
Okay.
Feridun spielt selber Klavier.
Und der Titel heißt Salam.
Salam. Ja.
Shalom auf Hebräisch. Salam auf Arabisch und Farsi. Ist das eine Grußform, wenn sich Iraner begrüßen?
Genau. Heutzutage alle sagen entweder Salam oder Durud. Aha. Durud ist altpersisch und Salam ist irgendwie nach Islamisierung in dieser Ecke. Kommt von Islam, Salam. Und vorher war Durud. Aber Durut selten. Menschen benutzen das sehr selten.
Salam. Du hattest mal erzählt, dass bei dir, als du im Iran warst, auch viel Wein zu Hause war. Ich habe mitgekriegt, wenn Iraner sich zuprosten, dann sagen sie auch Salamati.
Genau.
Hat auch Salamati. Was damit zu tun. Ne?
Jawohl.
Salam. Wir hören jetzt Salam, aber nicht Salamati, sondern Salam.
Salamati, wörtliche Bedeutung von Salamati, bedeutet zum Wohl. Zum Wohl. Salamati. Genau. Ist nur eine Buchstabe mehr. Salam, Salamati. Aber
okay, aber jetzt der Titel ist Salam.
Jawohl, genau.
Frieden.
Salam.
Du hast jetzt gerade hier mit Kollegen von der Medienwerkstatt eine Bewerbung fertig geschrieben. Was ist das für eine Bewerbung? Worum bewirbst du dich?
Das ist bei der Media tatsächlich. Also sie haben nur eine kreative Gruppe und genau, sie suchen auch diejenigen Leute, die im Kreativbereich arbeiten möchten. Mhm. Also Hauptsache kreativ zu sein. Und soweit ich erinnern kann, da steht auch, es ist nicht Hauptsache wichtig, jetzt so voll eine Ausbildung im Bild und Ton, so ähnliche ist wichtig. Aha. Genau, das heißt, Ahnung zu haben, kreativ zu sein, weil alles geht nicht um Pädagogiksystem, weißt du, so, das ist doch klar, also je mehr Interesse, dann lernst du mehr. Es geht nicht nur um abgeschlossene Studium, Ausbildung, um qualifiziert zu werden, sondern dieses Interesse, dass jeden Tag man aufsteht und fängt an zu schaffen, zu machen. Es hängt nicht so was von, ja, auf jeden Fall einseitig auch, was auf Papier steht, ne, was ich auch schriftlich zeigen kann. Aber wenn ich keine fertige Ausbildung habe, aber trotzdem ich kreativ bin und auch dabei sein möchte, um tätig zu sein, das ist meine, was ich allerbesten machen möchte. Wirklich. Ja. Herzlich machen möchte, jeden Tag mich beschäftigen mit Video, Videografie, kreativer Bereich, immer so verschiedene Menschen unterwegs zu sein. Das ist für mich kein Thema. Also
okay.
Selbstverständlich. Deswegen würde ich auch in der Media sein.
Insan, Mensch. Also Insan heißt doch auch auf Farsi Mensch, oder?
Insan ist Mensch, ja.
Mensch, genau. Also Werte, die haben wir jetzt von Saber schon gehört. Und der Weg, der hin zum Berufsideal führt, der ist jetzt bei Saber, unserem Studiogast, erstmal dieser Kurs zum Mediengestalter gewesen, jetzt die Bewerbung bei Bremedia. Und wie, Saber, würde dein berufliches Ideal aussehen? Du würdest jetzt das Zertifikat C1 bekommen, vermutlich auch mal ausgehändigt. Wie würde es dann, wenn alles gut läuft, weitergehen, beruflich, mit dir?
Also ich würde selber sehr gerne definitiv selbstständig arbeiten, aber einseitig dann denke ich mir, dass ich eine Gruppe auch arbeiten muss, weil ich die Möglichkeit habe, von anderen Menschen lernen und auch, was ich gelernt hatte, die anderen Leute beibringen. Und als einzelner Mensch sich zu entwickeln, ist sehr arrogant, man sein muss. Und das würde ich nicht sein.
Was würdest du beruflich als nächsten Schritt anstreben?
Also ich habe auch ein paar Filmprojekte selber vor. Für dieses Jahr, sage ich mal, erstmal für 2020. Wir haben zwei Filmprojekte vor, Bewegungskultur, was um verschiedene Bewegungsarten gibt. Also Interview mit verschiedenen Menschen, die besondere Talent haben, Fähigkeit für Tanz oder Bewegung, irgendwelche Kampfarten. Das wäre tatsächlich mein Schwerpunkt. Und definitiv verschiedene Ecke auf der Erde. Das heißt, Capoeira aus Südamerika, Mischen mit Kung Fu aus Ostasien, mit Salsa, Tanz und Yoga. Es wird richtig so eine Suppe von Bewegungarten. Das finde ich sehr gut. Und diese Philosophie dahinter, was dahinter steckt, wieso die Leute sich körperlich so bewegen, flexibel. Darum geht es, dieser Filmprojekt, das würde ich fertig machen, definitiv. Ein Projekt. Zweites Projekt geht es um Klima, Naturkatastrophe. Da versuchen wir auch viele Interviews mit verschiedenen Wissenschaftlern machen, Experten, Professoren, die Leute, die sich intensiv jetzt mit dem Thema Klimawandel beschäftigen. Das wäre auf jeden Fall auch ein Projekt von mir, sehr gerne ich mitmache mit einem Kumpel von mir, auch Stefan Kurs. Er hat auch Geld Fördermittel beantragt bei einer evangelischen Kirche. Wir haben auch jetzt Kohle in der Kasse, knapp 10.000 Euro. ist nicht so viel, aber schon reicht erstmal, so ein 30-minütiger Dokumentarfilm zu drehen, was um Klima geht, damit wir die anderen Leute auch informieren können, wie wichtig das sein kann, Klimawandel, und wie schnell das geht.
Und du willst auch noch studieren.
Genau, Film und Regie, das wäre mein Ziel. Also was ich aktuell mache, ich bin der Auffassung, die Welt ist unsere Universität und nicht ein bestimmter Platz, Universität zu nennen, sondern alles um uns herum ist eine Schule, ist eine Universität.
Du würdest trotzdem auf Definitiv. Eine konkrete Universität genau. gehen. Wo ist diese Universität?
Wieso ich das so geantwortet hatte? Weil ich lerne jetzt durch YouTube ziemlich viel. Aber diese konkrete Universität, definitiv so eine Hochschule von Film und Regie, gibt es nicht in Deutschland viel. Es gibt nur 8, soweit ich weiß, staatliche Universitäten.
Wo würdest du gerne?
Wir haben Köln, Berlin. Bremen würde ich auf jeden Fall auch, weil ich auch 4 Jahre in Bremen wohne. Ich fühle mich auch einseitig hier gehen wie Bremer. Also 4 Jahre hier zu wohnen, dann verbindet sich irgendwie auch mit Umgebung. Besonderes ich, was ich diese erzählt hatte, euch erzählt hatte, wie ich auch mich verbinde mit Natur. Das heißt, ich bin nicht nur mit Menschen verbunden, sondern auch mit Natur, mit irgendwelchen Bäumen, mit irgendwelchen Straßen hier in Bremen.
Okay, wenn das alles im Idealfall so läuft, wie du dir das vorstellst, dann bist du nach 6 Semestern, 8 Semestern fertig mit dem Studium Film und Regie. Wie würde dann dein berufliches Ideal aussehen? Was würdest du dann nach dem Studium beruflich sein und was würdest du machen?
Also mein Traum wäre jetzt eine Studio für mich selbst zu haben. Studios 43, was ich versuche jetzt aufzubauen, wird meine Studios 43, und wir versuchen jetzt Film zu produzieren.
Was verbirgt sich hinter 43? Weil es gibt ja das Kino 46. Genau. Was verbirgt sich hinter Studio 43?
Interessant. Genau, ist ein Geheimzahl tatsächlich. 43 für mich ist voll besonders und ist mein einzelner Nummer, was es Glückbringer, wie sagt ihr?
Okay.
Genau. Für mich ist so mit Glückbringer so eine Verbindung.
Okay, vielleicht hören wir irgendwann mal was vom Studio 43. Vielleicht in 3, 4, 5 Jahren erst, aber vielleicht auch schon vorher. Und dann ist der Mann, der auf Deutsch übersetzt geduldige Zärtlichkeit heißt, wenn man den Vornamen nimmt, derjenige, der das Studio Eigner ist oder das Studio maßgeblich mit betreibt als Filmer, selbstständiger Filmer. Vielen Dank, Sarah, dass du bei uns im Studio warst, in der Medienwerkstatt. Wir haben heute viel über deine Vorstellungen, über deine Berufsbiografie, wie sie angefangen hat in Teheran, in der Schule, wo nur die Jungs waren und die Mädchen am Nachmittag konnten und dann wieder umgekehrt und wie das dann über diese unterschiedlichen Stufen dazu geführt hat, dass vielleicht irgendwann mal ein Studium von Regie und Film sich anschließt und dann eine selbstständige Produktionsgesellschaft gegründet wird, vielleicht mit dem Namen Studio 43. Schön, dass du da warst. Danke.
Gerne, hat mich auch gefreut.
Insan Mensch. Lebenswerte Räume. Reinhören.
Eine Podcast-Reihe der Medienwerkstatt Huchting. Aufnahmeleitung Norbert Ellrich, Interviews Claudius Jöcke.
Allen Kolleginnen und Kollegen vom Kulturladen und von der Medienwerkstatt vielen, vielen Dank für die Mitarbeit und Unterstützung.
Reinhören!